Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Die heutige Wissenschaftsecke befasst sich mit drei jüngeren Meldungen aus einem Bereich, den ich einmal politische Entwicklungen nennen möchte. Die erste Meldung beruht auf dem Ergebnis einer Befragung des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, KFN abgekürzt, die zwischen dem Mai 2024 und dem Februar 2025 durchgeführt worden war und sich mit dem Thema Aggressionen und Gewalt gegen PolitikerInnen in Deutschland beschäftigt. Gefördert wird diese Untersuchung von der Hans-Böckler-Stiftung. Mit ihr sollten Fakten zum Vorkommen, zu den Formen und den Folgen von Gewalt gegen PolitikerInnen erhoben werden. Und die Methode war eine Online-Befragung, die allerdings nicht allein steht, weil erstens ungefähr gleichzeitig eine Auswertung des Bundeskriminalamts über die Entwicklung politisch motivierter Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger im Jahr 2024 veröffentlicht wurde, zweitens die Befragung des KFN nur der erste Teil einer Befragung ist, deren zweiter Teil im Abstand von 6 Monaten wiederholt wird und aktuell gerade schon läuft. Damit sollen insbesondere die mittelfristigen Folgen besser beurteilt werden können. Schließlich wurde drittens die Online-Befragung mit individuellen Interviews mit PolitikerInnen aller politischen Ebenen ergänzt, die von Aggressionen und/oder Gewalt betroffen waren, um einen vertieften Einblick in das individuelle Erleben gewinnen zu können. Zu der Online-Befragung des KFN waren 22.264 Personen eingeladen worden, auf die sich allerdings nur 1.479 Personen, das sind 6,6%, zurückgemeldet hatten, sodass die Repräsentativität der Ergebnisse nur eingeschränkt gegeben ist und durch statistische Gewichtungen nur teilweise verringert werden kann. Christina Schildmann, die Leiterin der Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung, sagte dazu, ich zitiere sie, trotz gewisser methodischer Grenzen zeigen die Ergebnisse leider auf jeden Fall, dass Aggressionen und Gewalterfahrungen für politisch Engagierte kein Randphänomen sind, sondern weit verbreitet. Und weiter sagt sie, die Polarisierung der politischen Auseinandersetzung hat drastische Folgen für die direkt Betroffenen, aber auch weit darüber hinaus. Mit jeder Beleidigung und erst recht mit jeder Bedrohung, jedem physischen Angriff wächst das Risiko einer Lähmung demokratischer Institutionen. Das schwächt den demokratischen Prozess sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt insgesamt. Zitat Ende. Was nun die verschiedenen Formen von Aggressionen und Gewalt anlangt, erleben Politikerinnen am häufigsten Beleidigungen und verbale Diskriminierungen. Gut jeder Zweite berichtet davon. Verleumdungen machen etwa ein Drittel aus und etwa jeder Siebte war auch von Sachbeschädigungen, etwa jeder Achte auch von Bedrohungen betroffen und etwa jeder 13. auch von sexualisierten Aggressionen und sexualisierter Gewalt. 6% der PolitikerInnen sind im Zusammenhang mit ihrem politischen Engagement Opfer von tätlichen Angriffen geworden. Bei etwa jeder oder jedem 8. PolitikerInnen mit Aggressions- und/oder Gewalterfahrungen in den 6 Monaten vor der Befragung war bei mindestens einer Tat auch das private Umfeld betroffen, beispielsweise PartnerInnen und/oder Kinder. Die neuen Befragungsergebnisse unterstreichen eine Problematik, die beispielsweise auch Auswertungen des Bundeskriminalamts zeigen. Für 2024 meldete das BKA vergangene Woche einen deutlichen Anstieg politisch motivierter Straftaten, von denen insgesamt gut die Hälfte dem rechten Spektrum zugeordnet wurden. Die BKA-Statistik verzeichnet für 2024 gut 6.000 Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger. Auch hier ein deutlicher Zuwachs gegenüber dem Jahr zuvor. Im Kontext von Wahlen 2024 waren PolitikerInnen oder Einrichtungen der Grünen am häufigsten Ziel von Straftaten, gefolgt von AfD und SPD. Ohne jetzt auf weitere statistische Details einzugehen, ist natürlich eine wesentliche Frage, ob und wie sich das politische Engagement dadurch verändert oder verändert hat. Hierzu zwei Zahlen. Ein Vergleich von PolitikerInnen mit Aggressions- und Gewalterfahrungen mit denjenigen ohne solche Erfahrungen zeigt, dass die betroffenen PolitikerInnen statistisch signifikant weniger Interesse oder Freude an ihren Tätigkeiten haben. Häufiger Gefühle von Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit verspüren und sich häufiger nervös, ängstlich oder angespannt fühlen. Allerdings hat sich bei der großen Mehrheit von geschätzt 70% der PolitikerInnen mit Aggressions- oder Gewalterfahrung das politische Engagement nach eigenen Aussagen dadurch nicht verändert. Allerdings berichten auch jeweils um die 20%, dass sie ihre Äußerungen zu kontroversen Themen, ihre öffentliche Sichtbarkeit, ihre Aktivität im Wahlkampf oder auch ihr Engagement insgesamt reduziert hätten. Opfer von Aggressionen oder Gewalt haben zudem häufiger als Nicht-Betroffene schon einen Rückzug aus der Politik überdacht. Ein geringerer Teil von jeweils etwa einem Zehntel der Betroffenen reagiert hingegen deutlich anders und erklärt als Konsequenz das politische Engagement intensiviert zu haben. Etwa jeder Fünfte gibt an, als Folge von Aggressions- oder Gewalterfahrungen verstärkt Allianzen mit anderen PolitikerInnen eingegangen zu sein. Wer an den Details dieser Untersuchung interessiert ist, wird fündig auf der Homepage des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen e.V. https://kfn.de. Sobald der zweite Teil der Umfrage veröffentlicht wird, werde ich an dieser Stelle auf das Thema zurückkommen. Eine zweite Meldung befasst sich mit einem ganz anderen Bereich, nämlich mit der Einstellung und Haltung von Unternehmen zur Demokratie. Dazu hat CIWIZ, das ist ein Kürzel und steht für Zivilgesellschaft in Zahlen, eine Art Denkfabrik innerhalb des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft e.V., im diesjährigen Monitor das gesellschaftliche Engagement der deutschen Wirtschaft untersucht. Auch diese Untersuchung basiert auf einer Befragung, nämlich von knapp 4.500 kleinen, mittleren und größeren Unternehmen im gesamten Bundesgebiet. Es handelt sich um die zweite derartige Untersuchung von CIWIZ nach der ersten im Jahr 2018, sodass eine Entwicklung aus einem Vergleich schon erkennbar werden kann. Die Studie befasst sich allerdings nicht nur mit der Einstellung und dem Engagement zur Demokratie, sondern insgesamt zum gesellschaftlichen Engagement von Unternehmen. Bevor ich also auf das Engagement zur Demokratie eingehe, möchte ich ganz kurz einen Gesamtüberblick aus diesem Monitor geben. Das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen nimmt weiterhin vielfältige Formen an. Von Geld- und Sachspenden über die Freistellung von Beschäftigten für ein Engagement bis hin zu Nutzungsüberlassungen und kostenlosen Dienstleistungen. Im Vergleich zu 2018 werden Sachspenden, Freistellungen und Nutzungsüberlassungen als Engagementformen etwas seltener praktiziert, insbesondere von kleinen Unternehmen. Gleichzeitig setzen mittlere und große Unternehmen häufiger eigene Engagementprojekte um. Diese Entwicklung deutet auf eine zunehmende strategische Verankerung des Themas in größeren Unternehmen hin. Was die Gegenstände des Engagements von Unternehmen anlangt, ist der Sport das am weitesten verbreitete. Mehr als 60% der engagierten Unternehmen sind in diesem Bereich aktiv. Etwa ein Drittel gibt den Sport als primäres Engagementfeld an. Zu den weiteren besonders weit verbreiteten Engagementfeldern zählen Bildung 43%, Soziales 38%, Freizeit 34% und Kultur 28%. Allerdings zeigt sich eine klare thematische Verschiebung. Gerade das Engagement im Bereich Bevölkerungs- und Katastrophenschutz hat deutlich zugenommen. Nicht zuletzt aufgrund des Engagements vieler Unternehmen in der Nothilfe für Menschen aus der Ukraine. Auch der Klimaschutz hat sich als eigenständiges Engagementfeld etabliert. Diese Entwicklung ging zu Lasten der Bereiche Bildung und Erziehung, vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass verfügbare Ressourcen verstärkt in krisenbezogene Handlungsfelder umgelenkt werden. Was nun das politische Engagement anlangt, ist das Bild ambivalent. Bei der Frage, welche Auswirkungen die seit einigen Jahren zu beobachtende politische Polarisierung auf das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen hat, befürwortet die überwiegende Mehrheit ein öffentliches Bekenntnis von Unternehmen zu demokratischen Werten. Knapp 3/4 der Unternehmen, nämlich genau 73%, sind der Ansicht, dass sich Unternehmen öffentlich zu demokratischen Werten bekennen sollten. Gleichzeitig stimmen jedoch nur 39% eher zu, dass Unternehmen auch zu aktuellen politischen Themen Stellung beziehen sollten. Die grundsätzliche Unterstützung demokratischer Werte ist also hoch. Die Bereitschaft zu expliziten politischen Äußerungen fällt jedoch geringer aus. Aktivitäten im Bereich der sogenannten Corporate Political Responsibility, etwa durch öffentliche Statements, Beteiligung an Kampagnen oder interne Formate zur Stärkung der demokratischen Kultur im Unternehmen, sind also seltener. Viele Unternehmen fürchten negative Auswirkungen auf ihr Geschäft. Fast die Hälfte betrachtet politische Positionierungen als potenziell geschäftsschädigend. Unternehmen engagieren sich auf unterschiedliche Weise für die Stärkung demokratischer Werte, wobei eine Mehrheit von 62% angibt, in den vergangenen 12 Monaten keine der abgefragten Formen des Demokratieengagements umgesetzt haben. Die häufigste Form des Engagements ist die gezielte Förderung der innerbetrieblichen Demokratie, etwa durch die Einbindung von Beschäftigten in strategische Entscheidungen. Dahinter folgen die Unterstützung öffentlicher Kampagnen für demokratische Werte, 13%, sowie die Veröffentlichung von Statements durch die Unternehmensführung, 11%. Weitere Engagementformen sind die Mitwirkung an Gemeinschaftsinitiativen zur Demokratieförderung, etwa in regionalen oder branchenspezifischen Allianzen, 8%, sowie die finanzielle oder inhaltliche Förderung von Demokratieprojekten. Weniger verbreitet ist die Freistellung von Beschäftigten für Projekte, 5%, oder das Angebot politischer Dialogformate im Unternehmen, 3%. Bildungsangebote zum Thema Demokratie spielen mit nur 1% bislang eine untergeordnete Rolle. Vor allem große Unternehmen zeigen sich in Bezug auf dieses Themenfeld insgesamt aktiver. Während 64% der kleinen Unternehmen keine der abgefragten Maßnahmen ergreifen, sinkt dieser Anteil bei mittleren Unternehmen auf 56% und bei größeren Unternehmen auf 44%. Die Förderung der innerbetrieblichen Demokratie ist über alle Unternehmensgrößen hinweg relativ konstant. Bei anderen Formen des Engagements zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede. So unterstützen etwa 24% der Großunternehmen öffentliche Kampagnen, während es bei kleinen und mittleren Unternehmen nur jeweils 12% sind. Auch die Veröffentlichung von Statements nimmt mit der Unternehmensgröße zu. Während nur 8% der kleinen Unternehmen solche Statements abgeben, sind es bei den mittleren Betrieben 18% und bei Großunternehmen 29%. Ähnliche Muster zeigen sich bei der aktiven Mitwirkung an Gemeinschaftsinitiativen für Demokratie sowie bei der Freistellung von Beschäftigten für Demokratieprojekte, die in großen Unternehmen häufiger praktiziert werden. Mit Blick auf die Breite und Vielfalt der deutschen Wirtschaft lässt sich jedoch feststellen, Corporate Political Responsibility wird bislang nur von einem Teil der Unternehmen aktiv ausgestaltet. Nachgefragt hat Ziewitz auch nach den unternehmerischen Verbesserungswünschen für ein stärkeres gesellschaftliches Engagement von Unternehmen und daraus folgende Handlungsempfehlungen für Politik und Staat abgeleitet. Erstens, die Politik sollte rechtliche und steuerliche Anreize schaffen, um Unternehmen zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung zu motivieren. Steuererleichterungen oder die Einführung spezieller Förderprogramme für gesellschaftlich engagierte Unternehmen könnten Anreize bieten. Ein wichtiger Reformansatz ist die Umsatzsteuerbefreiung für Sachspenden, um die bestehenden Anreize zugunsten einer nachhaltigeren Ressourcennutzung zu verbessern. Zweitens. Administrative Prozesse für die Beantragung von Fördermitteln und die Durchführung von Kooperationsprojekten sollten vereinfacht werden. Unternehmen und zivilgesellschaftliche Organisationen benötigen unbürokratische Verfahren, um ihre Projekte effektiver umsetzen zu können. Und drittens, der Staat sollte Plattformen fördern, auf denen Unternehmen, zivilgesellschaftliche Organisationen und öffentliche Institutionen sich nicht nur über Best Practices und Modellprojekte austauschen, sondern auch gezielt zusammengebracht werden können. Dabei sollte der Fokus insbesondere auf der Stärkung bestehender Strukturen liegen, wie zum Beispiel Netzwerken für Unternehmensengagement, Freiwilligenagenturen oder kommunale Kontaktstellen, bevor neue Strukturen geschaffen werden. Auch diese gesamte Untersuchung ist im Übrigen im Volltext im Internet verfügbar auf der Homepage von ziewitz.de. Ich buchstabiere ziewitz.de. Eine dritte Meldung, über die ich heute berichten möchte, betrifft die Frage, warum Koalitionen mit Populisten früher scheitern. Mit dieser Frage hat sich die Politologin Sophie Suda von der Universität Basel beschäftigt und mit ihrem Team Regierungswechsel bei 368 Kabinetten in 26 west-, zentral- und osteuropäischen Ländern im Zeitraum von 1990 bis 2021 betrachtet. Die Forschenden ermittelten den Grund für alle frühzeitig abgebrochenen Regierungen und stellten die verschiedenen Regionen einander gegenüber. Die politischen Systeme befanden sich noch im Aufbau, erklärt Sophie Suda. Endete die Amtszeit einer Regierung frühzeitig, werteten die Forschenden dies als ein Zeichen politischer Instabilität. Im Zentrum der Studie standen Fälle, in denen populistischen Parteien alleine oder im Rahmen eines Parteienbündnisses regierten, im Vergleich zu Regierungen ohne Populisten. Dabei berücksichtigte das Forschungsteam sowohl Koalitionen, in denen Populisten die dominierende Kraft stellten, als auch solche, in denen sie als Juniorpartner auftraten. Der Vergleich zeigt, Kabinette mit populistischen Parteien brechen häufiger und früher auseinander, und zwar unabhängig vom Koalitionstyp. Sie sind folglich ein Risikofaktor für die Haltbarkeit einer Koalition. Die Wahrscheinlichkeit eines frühzeitigen Regierungsbruchs liegt bei Bündnissen mit Beteiligung populistischer Parteien etwa um 60-65% höher als bei solchen ohne. Die Resultate überraschen die Forschenden vor allem in einem Punkt. Nicht die ideologische Radikalität der Parteien ist entscheidend, sondern wie Populisten funktionieren. Ich zitiere: Wir sind ursprünglich davon ausgegangen, dass extreme inhaltliche Forderungen der Parteien das Problem sind. Zitat Ende. So sagt Frau Suda. Doch Schwierigkeiten entstehen vielmehr, weil sich populistische Parteien strukturell und stilistisch stark von anderen unterscheiden. Sie sind gewissermaßen ein Stilbruch. In populistischen Parteien herrscht meist ein geringes Maß an interner Demokratie und eine zentralisierte Organisation. Strategische Entscheidungen trifft eine kleine Führungsgruppe, was die Wahrscheinlichkeit radikaler strategischer Forderungen erhöht. dieser Faktor sowie ihre kompromisslose Haltung, ihre vielfaltsfeindliche Art und ihr grundsätzliches Bestreben, ein gesamtes System umzuwälzen, erschwere die Zusammenarbeit und trage erheblich zur Instabilität der Regierung bei, erklärt Sophie Suda. Ich zitiere sie noch einmal: Die Tatsache, dass Populisten Teil des Kabinetts sind, reicht oft schon aus, um sie vorzeitig zum Scheitern zu bringen. Zitat Ende. Der Populismus erwies sich über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg als konstanter Faktor für den Zerfall, unabhängig von anderen Einflussfaktoren wie beispielsweise wirtschaftliche Krisen. Frau Suda sagt dazu: Populismus ist dementsprechend ein zentraler Erklärungsfaktor für das vorzeitige Ende einer Regierung. Das Phänomen zeigt sich in West-, Zentral- und Osteuropa mit vergleichbarem Effekt. Was West- und Osteuropa allerdings unterscheidet, ist die Wahrnehmung dieser Instabilität. In westeuropäischen Ländern gelten die politischen Verhältnisse generell als gefestigter, da es etablierte Parteiensysteme gibt. Deshalb fallen Spannungen durch Populismus auch stärker auf. Und auch diese Untersuchung ist im Internet verfügbar, allerdings ist sie dort nicht kostenlos erhältlich. Man schaue nach bei Oxford University Press in dem Bereich Parliamentary Affairs.